Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 23. November. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir schwerpunktmäßig über geopolitische Risiken sowie aus aktuellem Anlass noch einmal über das Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse im Grundgesetz. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite die Kundenbetreuungsbereiche im Wealth and Asset Management bei Bärenberg. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, in unserem letzten Gespräch vor einer Woche sind wir bereits kurz auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse eingegangen, das die Karlsruher Richter wenige Stunden vor der Aufnahme unseres Podcasts verkündet hatten. Lass uns zunächst noch einmal darauf zurückkommen, bevor wir dann über geopolitische Themen sprechen. Als erstes möchte ich dich fragen, ob sich dein Blick auf dieses Urteil und seine mögliche Bedeutung seither geändert hat.
Klaus, nein, grundsätzlich hat sich mein Blick auf das Urteil nicht geändert. Es ist eine klare Ansage aus Karlsruhe. Das Grundgesetz darf nicht umgangen werden. Wenn die Schuldenbremse in Kraft ist, muss sie eben auch beachtet werden. Wir wissen allerdings mittlerweile etwas mehr über die möglichen Auswirkungen. So stellt sich heraus, dass neben den für den Klima- und Transformationsfonds nachträglich umgewidmeten 60 Milliarden Euro, um die es ja ging in dem Prozess, auch weitere 26 Milliarden für diesen Fonds aus einer früheren Umwidmung wahrscheinlich gegen die Verfassung verstoßen. Dazu verdichten sich die Hinweise, dass das Urteil auch für einige andere Sonderfonds gelten dürfte. Nicht für den Sonderfonds Militär, der ja eine eigene Ausnahme im Grundgesetz hat, aber eben für andere Fonds. Vor allen Dingen für den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, der die Gas- und Strompreisbremse finanziert. Und es könnte wahrscheinlich auch gelten für einige dieser besonderen Vermögen in den Bundesländern von insgesamt etwa 24 Milliarden Euro. Also, es handelt sich um erhebliche Summen, wahrscheinlich um etwas größere Summen, als es zunächst vor einer Woche aussah. Und das zwingt zum Nachdenken und zum Sparen.
Holger, welche Möglichkeiten hat die Ampelkoalition, die Folgen des Urteils abzumildern? Anders gefragt, wie hart muss jetzt gespart werden?
Gespart werden muss und gespart werden sollte. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, das Urteil in seiner Bedeutung etwas abzumildern. Zum Beispiel, die Gelder für die Gas- und Strompreisbremse im laufenden Jahr 2023 sind ja bereits weitgehend ausgezahlt. Aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds sind bis Ende September über 30 Milliarden Euro dafür abgeflossen. Um das auf eine rechtlich solide Grundlage zu stellen, wird die Ampel wohl für das laufende Jahr noch einmal eine Notlage ausrufen müssen. Mit Blick auf die Energiekrise wäre das wohl auch gerechtfertigt. Wir erinnern uns an die großen Sorgen im vergangenen Winter. Auch dank der Gas- und Strompreisbremse haben wir den Winter ja recht gut überstanden. Also, hätte die Ampel nicht vor einem Jahr angenommen, dass sie mit den Tricks, die jetzt als verfassungswidrig zu Recht herausgestellt wurden, arbeiten könnte, hätte die Ampel vermutlich angesichts der Energielage vor einem Jahr bereits die Notlage für 2023 ausgerufen. Das, denke ich, wird sie jetzt wahrscheinlich tun und wäre gerechtfertigt. Aber das dann für das Jahr 2024 nochmals zu machen, eine weitere Notlage zu konstatieren, ist möglich, aber weniger plausibel und damit auch möglicherweise nicht gerichtsfest, wenn es angefochten wird in Karlsruhe, was wahrscheinlich wäre. Was gibt es an Möglichkeiten? Zum einen, man könnte die Gas- und Strompreisbremse etwas höher ansetzen, um den Zuschussbedarf zu reduzieren in diesem Winter. Angesichts der jetzigen Gas- und Strompreise ist der Zuschussbedarf hoffentlich ohnehin gering, weil vermutlich für die meisten Bürger die Energierechnung nicht weiter steigen dürften. Man könnte sparen, beispielsweise bei der Kindergrundsicherung und beim Bürgergeld sollte man weniger großzügig sein und vielleicht sich einige dieser Projekte nochmal überlegen, ob sie auch angesichts der Kosten und angesichts des Bürokratieaufwandes wirklich noch in die Zeit passen. Mich würde auch nicht wundern, wenn der Bund für das Finanzieren einiger Investitionen mehr auf die staatseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau setzt. Das hat der Bund schon oft gemacht. In einigen Fällen könnte es auch so sein, dass der Staat nicht direkt mit Krediten handhabt, sondern dass der Staat Kreditgarantien vergibt, damit andere Institutionen Kredite aufnehmen können, um damit das zu finanzieren, was der Staat möchte. Vielleicht gibt es auch einen Verkauf von Staatsanteilen an Unternehmen, möglicherweise einfach nur an die Kreditanstalt für Wiederaufbau, möglicherweise auch allgemein. Ich erwarte hier einiges an Fantasie, sodass insgesamt die Folgen des Urteils wahrscheinlich erheblich, aber doch nicht richtig dramatisch sein dürften.
Es gibt Befürchtungen, dass eine weniger großzügige oder gar restriktive Finanzpolitik der ohnehin schwachen Wirtschaft einen weiteren Schlag versetzen könnte. Teilst du diese Bedenken?
Naja, sollte tatsächlich ganz viel Staatsgeld ausfallen, wäre das für die Konjunktur schon von Bedeutung. Es stehen wohl einige staatliche und staatlich geförderte Investitionen auf dem Spiel, zumindest teilweise. Aber Staatsinvestitionen sind nur etwa 2,6% der Wirtschaftsleistung. Also der Beitrag dieser Investitionen zur Konjunktur ist begrenzt. Zudem ist das Urteil aus Karlsruhe jetzt hoffentlich ein weiteres Argument, private Investitionen anzuregen, beispielsweise durch schnellere Genehmigungsverfahren und eine gewisse Deregulierung. Wenn das so wäre, der Druck dazu ist jetzt größer, dann würde das eben wahrscheinlich bei den privaten Investitionen zu einem gewissen Ausgleich führen, wenn staatliche Investitionen etwas weniger zulegen in den kommenden Jahren. Außerdem, wir haben ja einen gewissen Fachkräftemangel. Wenn der Staat sich jetzt in einigen Projekten zurückhält, dann sind wahrscheinlich mehr Fachkräfte bereit für private Aufgaben. Das könnte beispielsweise im Immobilienmarkt so sein. Wir bekommen möglicherweise einige Handwerker dann doch wieder leichter, wenn es weniger staatliche Projekte gibt. Also es gibt gewisse Faktoren, die insgesamt die Auswirkungen des nun erforderlichen Sparens abmildern könnten. Aber natürlich, einen gewissen Einfluss wird das schon haben.
Konkret nachgefragt, Holger, hast du nach dem Urteil deine Konjunkturprognose geändert?
Nein, eigentlich hätte ich sie etwas zurücknehmen müssen. Aber ich bin trotzdem geblieben bei minus 0,2 Prozentpunkten kalenderbereinigt für das laufende Jahr und plus 0,6% für die Konjunktur im Jahr 2024. Bei den Details der Konjunkturprognose habe ich den Staatsverbrauch und auch die staatlichen Investitionen etwas runtergenommen. Eigentlich wäre eine Gesamtkorrektur nach unten fällig gewesen. Aber da sich die Lage bei den Energiepreisen in letzter Zeit etwas entspannt hat und das ja positiv für die Konjunktur ist, gerade auch für die privaten Verbraucher, denke ich, dass diese Effekte sich alles in allem weitgehend ausgleichen können. Darum habe ich meine Prognosen unverändert gelassen.
Und was würdest du den Politikern in Berlin jetzt vorschlagen?
Zum einen, es macht Sinn, die Schuldenbremse für das laufende Jahr 2023 ein bisschen spät, jetzt aber doch noch einmal auszusetzen. Wir hatten wirklich eine Energienotlage im vergangenen Winter. Dazu natürlich, staatliche Ausgaben müssen auf den Prüfstand und wie schon erwähnt, wir haben ein klares Argument, jetzt noch mehr auf private Investitionen zu setzen, auch durch schnellere Verfahren und durch eine gewisse Deregulierung hier und da. Auf Dauer, denke ich, werden wir die Schuldenbremse wohl reformieren müssen. Es macht meines Erachtens Sinn, einige klar definierte Investitionen von der Schuldenregel auszunehmen. Denn Investitionen können die Wirtschaftskraft ja stärken und damit über höhere Steuereinnahmen in der Zukunft die Tragfähigkeit der Staatsschulden sogar erhöhen. Das macht Sinn. Am liebsten würde ich einen Kompromiss sehen hier zwischen Mitte rechts und Mitte links, einen großen Kompromiss. Zum einen, Mitte links stimmt einem schärferen Asylrecht im Grundgesetz zu und dafür stimmt Mitte rechts zu, dass die Schuldenbremse um eine Investitionsregel ergänzt wird. Ist das realistisch? Derzeit wahrscheinlich nicht. Aber es würde mich nicht wundern, wenn in den Koalitionsverhandlungen nach der nächsten Wahl im Herbst 2025 genau dies passieren könnte. Denn bei den künftigen Koalitionsverhandlungen wird es wohl wieder darum gehen, einen Kompromiss zu finden zwischen Mitte rechts und Mitte links. Und dann denke ich, wird dieses Thema Grundgesetzänderung auch Teil der Diskussion sein.
Kommen wir jetzt zum Schwerpunktthema Geopolitik und beginnen wir mit China. Am Mittwoch vergangener Woche haben sich US-Präsident Joe Biden und Chinas Machthaber Xi Jinping erstmals seit einem Jahr wieder getroffen. Wie bewertest du die Ergebnisse des Treffens?
Immerhin, die beiden reden wieder miteinander, das ist gut. Sie haben grünes Licht gegeben für erneute direkte Kontakte zwischen den hochrangigen Militärs beider Seiten, um Missverständnisse zu vermeiden. Das kann nur helfen. An der Rivalität der Großmächte ändert das allerdings wenig.
Ebenfalls letzte Woche hat Bärenberg in Hamburg ein Symposium zum Thema das chinesische Risiko abgehalten. Dabei hast du mit dem Militärstrategen und ehemaligen NATO-General Dr. Klaus Wittmann über das deutsche Verhältnis zu China und die Gefahr eines chinesischen Angriffs auf Taiwan diskutiert. Für wie wichtig hältst du dieses Thema?
Dieses Thema ist außerordentlich wichtig. Ein Angriff Chinas auf Taiwan wäre wohl das größte geopolitische Risiko überhaupt. Neben dem Restrisiko, dass Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine auch mal Atomwaffen einsetzen könnte. Wir müssen diese große Rivalität USA-China, deren wirtschaftliche Auswirkungen und auch deren militärische Risiken einfach ernst nehmen. Aufstrebende Großmächte wie China haben in der Geschichte immer mal wieder Kriege angezettelt und die Gefahr ist nicht komplett von der Hand zu weisen angesichts der Spannungslage um Taiwan.
Holger, bereits jetzt beobachten wir ja ein gewisses wirtschaftliches Abkoppeln von China. So hat China in diesem Sommer erstmals einen Nettoabfluss von Direktinvestitionen hinnehmen müssen. Wie wichtig ist China für die deutsche Wirtschaft?
China ist natürlich sehr wichtig für uns. Etwa 7% der deutschen Warenausfuhr gehen nach China. Wir sind auch mit 7% der Direktinvestitionen in China dabei. Und was unsere Einfuhr betrifft, so kommen 12% der Waren, die wir einführen, aus China. In einigen Bereichen ist dabei unsere Abhängigkeit besonders hoch. Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft kamen 2021 mehr als 80% unserer Laptops und fast 70% der Mobiltelefone aus China. Und auch bei einigen wenigen Rohstoffen, seltenen Erden, sind wir sehr stark von China abhängig. Aber wir sollten diese Abhängigkeit von China auch nicht überzeichnen. Was beispielsweise die Bedeutung als Absatzmarkt betrifft, so ist China eben wichtig. Aber mittlerweile gehen 5,7% unserer Ausfuhr nach Polen und über 12% an die 4 Visegrad-Staaten insgesamt, also Polen, Ungarn, Tschechische Republik und Slowakei. Unsere unmittelbaren Nachbarn im Osten sind für uns zusammengenommen deutlich wichtiger als China. Und was die besonderen Abhängigkeiten in einigen Bereichen betrifft, ja, das könnte schmerzen, wenn da etwas wegfällt. Aber wir haben im vergangenen Winter auch wieder gesehen, angesichts der Energiekrise, angesichts des Stopps von Erdgaseinfuhren über Nord Stream aus Russland, wir haben gesehen, wie anpassungsfähig doch die deutsche Wirtschaft ist. Also, ich würde die Abhängigkeit von China nicht überzeichnen. Es könnte gut sein, beispielsweise, dass Polen in 3-4 Jahren ein ebenso wichtiger Absatzmarkt ist für uns wie derzeit China.
Und was würde ein chinesischer Angriff auf Taiwan für uns bedeuten?
Nun, ein militärischer Konflikt in diesem Umfang, chinesischer Angriff auf Taiwan, das würde wohl heißen, dass unser Handel mit China schlagartig auf Null geht. Auch Teile des sonstigen Welthandels in der Region rund um Taiwan wären wahrscheinlich erheblich beeinträchtigt. Darüber hinaus wäre ein solcher Krieg, in den möglicherweise die Vereinigten Staaten eingreifen würden aufgrund ihrer weichen Hilfszusage für Taiwan, dieser Krieg wäre sicherlich ein großer Schock für die Bürger, für die Weltfinanzmärkte, für die Konjunktur. Wir müssten wohl zumindest kurzfristig mit einem richtigen Einbruch an den Weltfinanzmärkten rechnen und auch einer spürbaren Rezession in der Wirtschaft. Aber wir sollten auch bedenken, dass China den Handel mit uns mehr braucht als umgekehrt. Es ist typischerweise so, das ärmere Land braucht den Kontakt zum reicheren Absatzmarkt mehr als andersherum. Also, wenn wir über die möglichen wirtschaftlichen Folgen für uns nachdenken, sollen wir immer dabei im Auge behalten, dass die Folgen für China wahrscheinlich noch weit katastrophaler wären.
Das wäre ein harter Schlag. Du hast ja mit einigen Sicherheitsexperten gesprochen. Für wie wahrscheinlich hältst du dieses Risiko?
Nun, für die nächsten 2-3 Jahre ist das Risiko zwar da, aber vermutlich noch nicht allzu groß. Es gibt viele Experten, die sagen, dass China noch nicht weit genug gerüstet hat, um sich wirklich einen solchen Angriff zuzutrauen. Wir erleben ja gerade in der Ukraine, dass westliche Waffen einem Angreifer erhebliche Verluste bereiten können. Und Chinas Militär hat relativ wenig Erfahrung mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Das heißt, China müsste eigentlich besonders sicher sein, dass es gewinnen könnte, bevor es erstmals seit langer Zeit sein Militär in einen echten Konflikt schickt. Aber das kann sich ja im Laufe der Zeit ändern. Das Risiko dürfte zunehmen im Zeitablauf. Für Ende dieses Jahrzehnts glauben viele Experten, dass die Wahrscheinlichkeit nicht zu vernachlässigen ist. Einige sagen sogar eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50%, dass China unter dem roten Kaiser Xi Jinping tatsächlich Taiwan auch mit Gewalt einnehmen möchte. Umso wichtiger für uns ist jetzt, dass wir alles tun, um China davor abzuschrecken. Gerade auch dadurch, dass wir die Ukraine so helfen, dass sie gegen Russland bestehen kann. Dann würde der Rote Kaiser in Beijing sehen, dass Putin gescheitert ist. Dann würde er vermutlich das für ihn bestehende Risiko, nämlich einer erfolgreichen Gegenwehr Taiwans mit westlicher Hilfe, noch ernster nehmen, als er es jetzt tut. Also alles tun, um abzuschrecken, wäre für uns gut.
Holger, wechseln wir jetzt zu einem anderen Top-Thema der Geopolitik, dem Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen. Kurz nach dem Überfall der Hamas auf Südisrael am 7. Oktober hattest du bereits in einem Podcast dazu Stellung genommen. Du hattest zwar auf erhebliche Risiken hingewiesen, aber vor allem hattest du erläutert, warum es vermutlich ein zwar schlimmer, aber doch regional begrenzter Konflikt bleiben dürfte, mit nur geringen Auswirkungen auf Weltkonjunktur und Weltfinanzmärkte. Hat sich deine Einschätzung dazu in den vergangenen Wochen geändert?
Klaus, nein, die Einschätzung hat sich nicht geändert. Ich bleibe dabei, dass Iran wahrscheinlich nicht einen direkten Konflikt mit Israel möchte und dass auch Saudi-Arabien versucht zu deeskalieren. Und mit dem Abkommen, das es jetzt offenbar gibt, 4 Tage Waffenruhe, dafür lässt Hamas 50 Geiseln frei, mit dem Abkommen zeigt sich ja ein gewisser deeskalierender Einfluss. Also es ist bisher ein regional begrenzter Konflikt. Es gibt weiterhin Risiken, dass er sich ausweitet. Aber mittlerweile, nach etwa 6 Wochen, stellt sich doch heraus, dass wesentliche Akteure nicht daran interessiert sind, dass der Konflikt sich ausweitet und dass deshalb es eben hoffentlich bleibt, was es ist, ein regionaler, schwieriger Konflikt, aber eben keine große Belastung für die Weltmärkte und für die Weltkonjunktur.
Hoffen wir, dass der Konflikt sich nicht dramatisch ausweitet. Welche Rolle spielt der Ölpreis bei deinem Blick auf die möglichen Folgen des Konflikts?
Natürlich, wenn es darum geht, wie uns ein Konflikt im Nahen Osten treffen könnte, über den reinen Schock eines Krieges, die schrecklichen Bilder hinaus, spielt der Ölpreis eine ganz wichtige Rolle. Der Preis für ein Fass Brent Crude liegt jetzt bei etwa $82. In der zweiten Hälfte September schwankte der Preis um $95. Wir sind also trotz dieses Konflikts beim Ölpreis etwas nach unten gekommen. Und das heißt für mich, dass eben derzeit es aus diesem Bereich keine weitere Gefahr für unsere Konjunktur gibt, die sich bereits eingestellt hätte. Wie anfangs schon erwähnt, der reine Rückgang des Ölpreises wäre für sich genommen eher ein Argument, Konjunkturprognosen etwas anzuheben, was wir angesichts der Fiskallage in Deutschland eben nicht getan haben.
Die Liste der geopolitischen Themen ist leider lang. Wir haben schon in früheren Podcasts über die Risiken rund um Russlands Krieg gegen die Ukraine gesprochen, sowie die durchaus realistische Möglichkeit erörtert, dass Donald Trump nach den US-Präsidentschaftswahlen im kommenden November ins Weiße Haus zurückkehren könnte. Lass uns darauf auch aus zeitlichen Gründen heute in einigen Wochen noch einmal gesondert eingehen. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, herzlichen Dank für deine Einschätzungen.
Gerne, Klaus.
Nächste Woche sprechen wir über die dann aktuellen Inflationszahlen in Deutschland. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.